Der rote Badeanzug. Es ist merkwürdig, sagte Joyce Lambrière, aber ich mag Ihnen meine Geschichte eigentlich gar nicht erzählen. Obwohl sie schon vor längerer Zeit passiert ist, es sind genau 5 Jahre her, ist sie mir nie aus dem Sinn gekommen. Das freundlich lächelnde Äußere und die dahinter versteckte Scheußlichkeit. Und seltsamerweise ist das Bild, das ich zurzeit malte, von derselben Atmosphäre durchdrungen. Auf den ersten Blick ist es nur die flüchtige Skizze einer kleinen, steilen, sonnenbeschienenen Straße in Cornwall. Sieht man jedoch länger hin, dann kriecht etwas Unheimliches hinein. Ich habe das Bild nie verkauft, aber ich sehe es mir auch nie mehr an. Es steht in einer Ecke meines Ateliers mit dem Gesicht zur Wand. Der Name des Ortes war Rathole. Das ist ein seltsames kleines Fischerdorf, sehr malerisch, vielleicht zu malerisch. Es hat etwas zu betont Altfränkisches an sich. Es gibt dort Läden, wo bubiköpfige Mädchen in Kittelschürzen Sinnsprüche auf Pergament malen. Das Dorf ist hübsch und altväterisch, ohne Frage, aber sehr gewollt altväterisch. Das kennen wir, stöhnte Raymond West. Es ist der Fluch der Omnibusse. Wie eng die Straßen auch sein mögen, die hinführen, kein malerisches Dorf ist vor ihnen sicher. Joyce nickte. Die Wege, die nach Rathole hinunterführen, sind auch sehr eng und so steil wie ein Hausdach. Doch zurück zu meiner Geschichte. Ich war für 2 Wochen nach Cornwall gefahren, um zu malen. In Rathole gibt es ein altes Gasthaus, das Polharwith-Wappen. Es soll das einzige Haus sein, das noch stand, nachdem die Spanier den Ort im Jahre 1500 so und so bombardiert hatten. »Nicht bombardiert«, verbesserte Raymond West stirnrunzelnd. »Bemühe dich doch, historisch genau zu sein, Joyce.« »Na, sie hatten jedenfalls Kanonen aufgestellt und geschossen, und die Häuser stürzten zusammen. Das ist aber nebensächlich. Der Gasthof war ein wunderbares altes Haus mit einer auf 4 Säulen ruhenden Veranda. Ich fand eine sehr gute Stelle, von der aus ich das Haus malen konnte, und hatte gerade begonnen, als ein Auto auf gewundenem Pfad den Hügel herabkroch. Natürlich blieb es ausgerechnet vor dem Gasthof stehen, an der Stelle, wo es mich am meisten störte. Die Leute stiegen aus, ein Mann und eine Frau. Ich schenkte ihnen keine besondere Aufmerksamkeit. Sie trug ein malvenfarbenes Leinenkleid und einen dazu passenden Hut. Bald darauf kam der Mann wieder heraus und fuhr zu meiner großen Erleichterung seinen Wagen zum Kai hinunter, wo er ihn stehen ließ. Er schlenderte dann an mir vorbei auf den Gasthof zu. In diesem Augenblick kam schon wieder so ein dummes Auto den Hügel herab. Die Frau am Steuer trug das leuchtendste Kattunkleid, das ich je gesehen habe, mit scharlachroten Blumen und dazu einen riesengroßen, grellroten Strohhut. Diese Frau hielt nicht vor dem Gasthof, sondern fuhr weiter die Straße hinunter in die Nähe des anderen Autos. Erst als sie ausstieg, wurde der Mann sie gewahr, und er rief ganz erstaunt, »Carol, du hier? Das ist ja wundervoll! Ich habe dich eine Ewigkeit nicht gesehen, und ausgerechnet in diesem abgelegenen Nest müssen wir uns treffen. Da kommt Marjorie, meine Frau. Ich muss euch miteinander bekannt machen.« Sie gingen nebeneinander die Straße zum Gasthof hinauf, und ich sah, dass die andere Frau gerade aus der Tür getreten war und sich auf die beiden zubewegte. Von der Frau mit dem Namen Carol erhaschte ich einen flüchtigen Blick, als sie an mir vorbeikam. Ich sah ein sehr weiß gepudertes Kinn und einen flammend rot geschminkten Mund, und es ging mir durch den Sinn, ob Marjorie von dieser Bekanntschaft wohl sehr begeistert sein würde. Ich hatte Marjorie allerdings nicht aus der Nähe gesehen. Von Weitem wirkte sie ein wenig altmodisch. Nun, es war natürlich nicht meine Angelegenheit, aber manchmal bekommt man merkwürdige kleine Einblicke ins Leben anderer und man denkt unwillkürlich darüber nach. Einige Brocken ihrer Unterhaltung drangen an mein Ohr. Sie sprachen vom Baden. Der Ehemann, dessen Name Dennis zu sein schien, wollte ein Boot nehmen und an der Küste entlangfahren, um ihnen eine sehenswerte Höhle in der Nähe zu zeigen. Carol stimmte zuerst zu, schlug aber dann einen Spaziergang über die Klippen vor, da sie Boote nicht ausstehen könne. Schließlich einigte man sich dahin, dass Carol den Klippenweg benutzen sollte, um das Ehepaar später bei der Höhle zu treffen, zu der Dennis und Marjorie rudern wollten. Dass sie vom Baden gesprochen hatten, überkam auch mich das Verlangen zu schwimmen. Es war ein sehr heißer Morgen und meine Arbeit ging sowieso nicht gut voran. Auch bildete ich mir ein, dass die Nachmittagssonne eine ausdrucksstärkere Wirkung auf meinem Bild hervorbringen würde. Also packte ich meine Sachen zusammen und ging zu einem kleinen Strandplatz, den ich vorher schon entdeckt hatte. Er lag gerade in entgegengesetzter Richtung zu der Höhle. Nach einem herrlichen Bad verzehrte ich mein Lunch, Zunge aus der Dose und zwei Tomaten, und kehrte nachmittags zuversichtlich und voller Tatendrang zu meiner Arbeit zurück. Ganz Rathol schien zu schlafen. Mit der Wirkung der Nachmittagssonne hatte ich recht gehabt. Die Schatten waren weit ausdrucksvoller. Ich nahm an, dass die Badegesellschaft wohlbehalten heimgekehrt war, denn zwei Badeanzüge, ein scharlachroter und ein dunkelblauer, hingen über dem Balkongeländer, um in der Sonne zu trocknen. Ich hatte eine Ecke in meinem Bild ein wenig verpfuscht und war eine ganze Weile eifrig damit beschäftigt, die Sache in Ordnung zu bringen. Als ich wieder aufblickte, lehnte an einer der Säulen des Gasthofes eine Gestalt, die plötzlich aus dem Nichts hervorgezaubert zu sein schien. Der Mann trug Seemannskleidung und war demzufolge ein Fischer. Er hatte einen langen dunklen Bart, und wenn ich nach einem Modell für einen typisch spanischen Piraten gesucht hätte, so wäre es kaum möglich gewesen, einen besseren zu finden. In fieberhafter Eile machte ich mich sogleich daran, ihn auf meinem Bild festzuhalten, aus Angst, dass er sich entfernen könnte. Obwohl seine ganze Haltung mehr darauf hindeutete, dass er bereit war, die Säule bis in alle Ewigkeit zu stützen. Er bewegte sich dann aber doch, glücklicherweise nicht, bevor ich ihn skizziert hatte. Er kam auf mich zu und begann zu sprechen. Meine Güte, und wie dieser Mann reden konnte. Rathole, erklärte er, sei ein interessantes Fleckchen Erde. Meine Beteuerung, dass ich das bereits wisse, rettete mich jedoch nicht vor seinem folgenden Wortschwall. Er tischte mir noch einmal die ganze Geschichte der Zerstörung des Dorfes auf und schilderte mir temperamentvoll und in allen Einzelheiten, wie der Wirt des Gasthofes als Letzter daran glauben musste und auf seiner eigenen Schwelle vom Schwert eines spanischen Kapitäns getötet wurde, wie das Blut auf das Pflaster spritzte und 100 Jahre lang nicht abgewaschen werden konnte. Es passte alles zu der lässigen, schläfrigen Stimmung des Nachmittags. Die Stimme des Mannes war sanft und monoton, hatte aber gleichzeitig einen unheimlichen Unterton. Obwohl er ein unterwürfiges Wesen zur Schau trug, wirkte er auf mich eher wie ein eiskalter, um nicht zu sagen grausamer Zeitgenosse. Ich verstand plötzlich die Inquisition und all die anderen Gräueltaten der Spanier viel besser als je zuvor. Während der ganzen Zeit, die er auf mich einredete, hatte ich weitergemalt. Und plötzlich merkte ich, dass ich in der durch seine Erzählung verursachten Erregung etwas in mein Bild hineinmalte, das gar nicht vorhanden war. Auf das weiße, sonnenbeschienene Pflaster vor der Tür des Gasthofs hatte ich Blutflecke gemalt. Es schien mir merkwürdig, dass die Fantasie mit meiner Hand einen solchen Schabernack spielen konnte. Doch als ich wieder zum Gasthof hinüberschaute, erlitt ich den nächsten Schock. Meine Hand hatte doch nur gemalt, was meine Augen sahen, Blutstropfen auf dem weißen Pflaster. Wie gebannt starrte ich eine Weile darauf. Dann schloss ich die Augen einen kurzen Moment und sagte mir, sei nicht töricht, in Wirklichkeit ist da gar nichts. Dann schaute ich wieder hin. Aber die Blutflecken waren immer noch auf dem Pflaster. Plötzlich konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich unterbrach den Redefluss des Fischers. Sagen Sie bitte, ich sehe heute nicht besonders gut. Sind das etwa Blutflecke dort auf dem Pflaster? Er sah mich nachsichtig und freundlich an. Keine Blutflecke in der heutigen Zeit, meine Dame. Was ich Ihnen erzählt habe, passierte vor ungefähr 500 Jahren. Ja, sagte ich, aber sehen Sie doch mal hin, da auf dem Pflaster. Die Worte erstarben mir fast auf den Lippen. Ich wusste, dass er nicht das sehen würde, was ich sah. Ich erhob mich und packte mit zitternden Händen meine 7 Sachen zusammen. Währenddessen kam der junge Ehemann aus der Tür des Gasthofes und blickte ziemlich bestürzt die Straße hinauf und hinunter. Oben auf dem Balkon erschien seine Frau und holte die Badesachen herein. Er ging inzwischen auf seinen Wagen zu, drehte sich aber plötzlich um und überquerte die Straße, um den Fischer anzusprechen. »Sagen Sie, guter Mann, wissen Sie zufällig, ob die Dame, die in dem 2. Wagen heute Morgen hier ankam, schon wieder abgefahren ist?« »Die Dame mit dem großgeblümten Kleid? Nein, Sir. Ich habe sie nicht gesehen. Heute Morgen ist sie jedenfalls auf dem Klippenweg zur Höhle gegangen. Ich weiß, wir alle haben uns dort getroffen und zusammen gebadet und sie hat uns dann verlassen, um ins Dorf zurückzukehren. Aber ich habe sie seitdem noch nicht wiedergesehen. Sie kann unmöglich so lange unterwegs sein. Die Klippen in dieser Gegend sind doch nicht etwa gefährlich. Na, das richtet sich ganz danach, welchen Weg sie gehen. Am besten ist immer, wenn man einen Ortskundigen mitnimmt. Offenbar meinte er sich selbst damit und begann weit ausholend mit neuen Erklärungen, aber der junge Mann schnitt ihm kurzerhand das Wort ab und rannte zum Gasthof zurück, wo er seiner Frau, die noch auf dem Balkon stand, zurief: »Marjorie, merkwürdigerweise ist Carol noch nicht wieder zurück.« Marjories Antwort konnte ich nicht verstehen, aber ihr Mann fuhr fort: »Wir können jetzt nicht länger warten, weil wir möglichst bald in Penrithar sein müssen. Bist du fertig? Ich will eben den Wagen holen.«